Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Okay, ich habe gerade ziemlich doll Angst, dass ich hier gerade zu einem Seenotfall werde, weil ich bin alleine auf diesem Boot. Es ist super viel Wind und hier in der Nähe ist so eine Insel, wo ich auflaufen könnte. Also es ging auf einmal für mich, vor allem im ersten Jahr, wirklich ums Überleben auf dem Wasser.
Klagen, lachen, klüger werden. Herzlich willkommen zu meinem Podcast Frauenstimmen. Frauenstimmen, das sind alle 14 Tage sonntags ermutigende Gespräche mit mutigen Frauen über das Loslassen und das Aufbrechen, das Verlieren, das Suchen und das Finden. Ich bin Ildiko von Kürti und heute spreche ich mit Sanni Beuke. Sie ist eine Naturgewalt voller Willenskraft, Abenteuerlust und Furchtlosigkeit. Bei den Olympischen Spielen in Tokio gewann sie die Silbermedaille im Segeln. Statt sich damit zufrieden zu geben und ein gemütliches Leben zu leben, begann sie mit dem Offshore-Segeln. Für uns Laien, das ist ganz allein auf dem Ozean, ganz weit weg vom Land und ganz schön gefährlich. Natürlich kennt Sanni Angst und Einsamkeit und die Verzweiflung bei Rückschlägen. Und das alles schildert sie mitreißend und offen in ihrem Buch Gegen den Wind und in unserem Gespräch. Und sie erzählt, was das Meer, die Urgewalt und die Demut, mit der man der Natur begegnen muss, mit ihr macht. Wie lebendig und frei sie sich fühlt, wenn sie allein auf dem Ozean ist und ganz auf sich allein gestellt. Nebenbei bemerkt, wäre das mein ganz persönlicher Albtraum. Denn ich fühle mich nur wohl, wenn ich allein und ganz auf mich gestellt auf meinem Daybed liege. Umso faszinierter war und bin ich von dieser kraftvollen Frau, die tatsächlich auch in mir die Lust auf das ein oder andere winzig kleine Abenteuer geweckt hat. Ich wünsche euch eine spannende Zeit mit Sanni, die sagt, du segelst durch eine Welt der Wunder und manchmal passierst du dabei ganz ohne Vorwarnung das Tor zur Hölle. Dann spielt die Natur verrückt oder deine Seele. Manchmal auch beides zusammen. Herzlich willkommen, liebe Sanni, in meinem Podcast Frauenstimmen. Ich habe überlegt, mit welcher Frage ich starte und ich muss leider mit einer total banalen Frage starten, die aber, finde ich, in deinem Fall, wenn sie richtig beantwortet wird, schon alles über dich aussagt. Was machst du beruflich?
Okay, die ist wirklich für mich ganz einfach zu beantworten. Ich bin Profiseglerin.
Ja, da ist bei mir schon ein ergriffenes Schweigen, weil sich ganz viele Fragen danach aufdrängen. Meine größte Frage ist, warum? Aber das schließen wir nach, das machen wir nachher. Was ist eine Profiseglerin?
Also erstmal ganz von der Definition her würde es bedeuten, dass ich segel und weil ich Profi bin, damit mein Geld verdienen kann. Also dass meine Hauptverdienstquelle ist. Und wenn ich dann jetzt ins Tiefere gehe, also was ich so jeden Tag mache nach dem Aufstehen, dann ist das total vielfältig. Und zwar einerseits natürlich das Seglerische. Also ich gucke mir das Wetter an. Ich plane Routen nach dem Wetter. Ich repariere mein Schiff. Ich steuere das Schiff. Ich stelle die Segel ein. Aber auch, es geht ganz viel darum, die Geschichte und das, was ich auf dem Wasser erlebe, nach außen zu transportieren. Menschen mitzunehmen, meine Sponsoren mitzunehmen. Und das heißt, der zweite große Teil meines Berufes ist auch Marketingarbeit.
So hat es ja nicht angefangen. Es hat angefangen mit eigentlich einem Zuhausegefühl auf dem Wasser, oder?
Genau.
Gar noch nicht mal eine Sehnsucht nach Wasser, sondern zu sagen, das ist mein Element.
Genau, ich habe mich schon sehr, sehr früh ganz sicher gefühlt auf dem Wasser, was sicherlich damit zu tun hat, dass meine Eltern mich auf unserem Familienboot mitgenommen haben und ich so immer jedes Wochenende mit dem Meer konfrontiert war. Mhm. Und ich habe unsere Familienmomente auf dem Wasser immer als unheimlich positiv wahrgenommen. Wir waren dort auf unserer kleinen, einsamen Insel, ohne Einflüsse von außen, nur mit uns, unseren Gefühlen, dem Meer, dem Wasser, dem Wind und das Leben an Bord, das war so einfach. Und diese Einfachheit, dieses spartanische Leben, das habe ich total genossen und habe deswegen eine ganz positive Beziehung zum Meer aufgebaut, so dass ich schnell wusste, was Sturm bedeutet, was Flaute bedeutet, was Anpassen an die Natur bedeutet. Und deswegen habe ich mich dann auch irgendwie entschieden, dann irgendwann Seglerin zu werden und das noch ganz, ganz, ganz viel intensiver zu betreiben.
Du beschreibst es auch in deinem Buch Gegen den Wind, dass ich ehrlich gesagt wider Erwarten total atemlos gelesen habe, weil ich kann mit Segeln überhaupt nichts anfangen. Ich muss kurz von mir erzählen, das tue ich ja eigentlich am liebsten. Ich bin einmal in meinem Leben gesegelt, da war ich glaube ich 6, auf dem Eiselmeer. Da war Sturm und ich war mit meinem Vater an Bord, der war blind. Tatsächlich, also im wahrsten Sinne des Wortes. Ich hatte einen blinden Vater und noch 2 Leute, die ich kaum kannte und wir gerieten in einen Sturm. Und mein Vater trotzte den Elementen und lachte über Gischt und Wellen. Und ich saß unten im Rumpf des Bootes und hatte unfassbare Angst.
Wie gemein.
Dann hatte man mich irgendwann abgesetzt am Ufer. Und das ist meine erste und letzte Segelerfahrung. Danach war es mir verleidet. Und was ich eben interessant fand, dass du beschriebst, auch jetzt gerade, dass auf diesem engen Raum du dich so behütet gefühlt hast und du auch sagst, eigentlich kam das Beste aus euch heraus. Also ihr wart die bestmögliche Familie an diesem kleinen Ort, nämlich das Schiff. Das könnte ja auch ganz anders sein. Ich höre von Segelturns, die ja mit Mord und Totschlag enden. Du hast übrigens später dann auch sowas erlebt, wo das Team nicht mehr ganz so wunderbar war. Aber wieso hat das aus euch sowas Gutes gemacht, diese Erfahrung auf engstem Raum mit allerwenigsten Mitteln auskommen zu müssen?
Ja, also hier an Land sieht das auch anders aus. Da zanken wir uns auch regelmäßig und da bestimmt der Alltag das Leben von mir und meiner Familie. Aber damals als Kind habe ich ganz bewusst gemerkt, wie meine Eltern sich von Eltern zu Menschen entwickelten, wenn sie einen Fuß aufs Boot gesetzt hatten. Und natürlich hat es manchmal einen halben Tag gedauert, bis der Stress vom Job nachgelassen hat. Aber dann hatten wir ganz tiefe, ganz tolle Gespräche, ungestört von äußeren Einflüssen. Wir haben stundenlang Monopoly oder Mensch, ärgere dich nicht gezockt und hatten einfach so alles und nichts im Kopf gefühlt. Mhm. Und den Zustand, dieses ganz nah Zusammensein, das hatte ich halt immer nur auf dem Boot, weil sobald wir wieder zurückgekommen sind, haben meine Eltern unheimlich viel gearbeitet. Ja, und waren natürlich, wie wir alle, vom normalen Leben gefangen. Mhm. Aber es war so dieser Safe Space auf dem Boot mit meinen beiden Schwestern, wo ich mich so wahnsinnig wohl gefühlt habe. Auch weil, was noch dazu kommt, ist, man hat ja nicht viel dabei. Wir mussten Wasser sparen. Und allein dieses Bewusstmachen, hier ist das Wasser endlich und hier müssen wir, das hat bei mir so ein Bewusstsein geschaffen für unsere und die ganzen Güter, was wir besitzen, was aber an Bord ja eine Endlichkeit hat.
Ach, das finde ich super. Wenn ich daran denke, wie lange mein Sohn duscht, würde ich ihm auch gerne mal ein paar Monate auf dem Segelschiff verschreiben.
Ja, also um das Duschwasser zu reduzieren, ist das auf jeden Fall eine ganz gute Kur. Natürlich dusche ich hier an Land auch gerne lange und ausgiebig.
Ja, aber du hast ja auch sehr viel vorher gespart.
Genau.
Was für Menschen wurden deine Eltern? Also was wurde angenehmer an Bord? Weil ich stelle mir das so vor und dein Buch hat es aufs Grauenvollste bestätigt, dass das Segeln ja auch ein ganz schöner Stress ist. Eigentlich ein Kommunikationswunderwerk muss da vonstatten gehen, damit man das Richtige tut. Und das ist ja auch bei Laiensegeln letztlich so.
Ja.
Was ist mit denen vonstatten gegangen, mit deinen Eltern und dann vielleicht auch mit dir, was Kommunikation angeht?
Also auf dem Meer sind die zu einem perfekten Team geworden.
Ach.
Meine Mutter war bekannt dafür, dass sie Tonnen, also Seezeichen, schon aus weiter Ferne erkennen konnte. Das heißt, sie hatte die Adleraugen an Bord. Und mein Vater ist und war ein wahnsinnig guter Risikomanager. Also wenn Papa das Ölzeug, also diese Regenbekleidung, diese Festwetterbekleidung angelegt hat, dann wusste ich so, jetzt müssen wir uns anleihen, jetzt muss ich aufhören zu quaken. Jetzt hat Papa das Sagen.
Ja.
Aber er hat mir immer ein Gefühl von Ruhe gegeben. Nämlich, dass wir uns der Situation anpassen, Sicherheitsvorkehrungen treffen und dass jeder Sturm ja auch wieder vorbeigeht. Das heißt, so an Bord hatte jeder seine Rolle, muss ich sagen. Und ich bin die jüngste von 3 Mädchen. Ich durfte mir natürlich immer alles erlauben. Und an Bord habe ich mir auch erlaubt, ich war damals eine wahnsinnige Leseratte und ein total schüchternes, introvertiertes Kind. Und das war natürlich an Bord auch toll, weil ich für mich alleine war und ganz in Ruhe die Welt beobachten konnte von unserer kleinen fahrenden Insel.
Wahnsinn, dieses Unabgelenkte,
ja,
was heute eigentlich die meisten Menschen total erschreckt, weil sie damit gar nichts mehr anfangen können, nicht damit und auch nicht mit sich selbst. Jetzt habe ich das, wenn ich es richtig verstanden habe, waren deine Eltern dann im wahren Leben nicht mehr so ein gutes Team und haben sich getrennt, oder?
Genau.
Man sollte ja meinen, dass wenn man so gut zusammen segelt, man alles andere auch übersteht, oder?
Das ist auch tatsächlich so. Häufig sagt man, ein Team, das auf dem Wasser besteht, also wenn man wissen will, ob man den richtigen Partner hat, dann soll man mit dem segeln gehen. Naja, so wie das Leben halt manchmal spielt. Aber es stimmt, also normalerweise ist es auf See zu sein ein richtiger Härtetest. Mhm. Aber es ist halt nun mal nicht die Realität, das muss man auch dazu sagen.
Und manchmal, finde ich, ist der Alltag schwerer als die Härte. Du beschreibst das an einer Stelle, dass die Flaute im Grunde eine größere Herausforderung manchmal sein kann, als der Sturm, wo man so gefordert ist und eigentlich funktionieren muss.
Da hast du recht. In der Flaute hat man natürlich sehr viel mehr Zeit, mich mit meinen eigenen Gedanken zu beschäftigen. Wobei bei Sturm natürlich der Gegner, wobei Gegner ist, die Natur ist natürlich nie mein Gegner, aber der Gegenspieler in dem Moment ist natürlich sehr viel klarer. Ich muss jetzt durch diesen Sturm durchkommen, wobei bei der Flaute einfach keine Energie in der Luft ist und die Gedanken anfangen zu kreisen, das stimmt.
Das fand ich total interessant. Ich versuche ja immer alles auf mich zu beziehen, auch wenn das Segeln wirklich weit weg von mir ist. Aber manchmal ist die Angst während der Ruhephase, sagen wir mal, bevor ich auftrete oder so, ist sie viel größer, als wenn es dann wirklich ins Machen geht und man sich konzentrieren muss auf das, was man tut, als auf die Angst davor.
Das stimmt. Stille ist sicherlich sehr viel schwerer als Action zu ertragen. Trotzdem, Action ist mir lieber.
Ja. Mir im Grunde auch. Die Stille wird auch so leicht unheimlich. Ich finde, wenn man mit der Gefahr oder dem Gegenspieler direkt konfrontiert ist, dann, ja, wie du sagst, dann ist man auch voller Energie und die geht verloren in der Flaute, vielleicht auch in der Flaute des Alltags. Das erleben ja sicherlich auch viele.
Ja, ich habe die zum Glück relativ selten. Das ist das Schöne am Beruf einer Seglerin. Ein Tag gleicht nie dem anderen. Mhm. Selbst auf dem Wasser ist jeder Tag immer anders. Das heißt, das ist eine sehr schöne Art und Weise, der Realität zu entkommen, dieser Beruf.
Ja, aber es ist dann deine Realität auf dem Wasser. Dazu kommen wir noch. Gefühlt hast du dann auch schon die silberne olympische Medaille gewonnen in Tokio. Da war aber noch einiges dazwischen. Wie gewinnt man Olympia und wie kommt man überhaupt auf die Idee, man könnte das? Ist ja auch schon sowas von vermessen. Wahnsinn.
Irre, oder?
Ja.
Ja, ich verstehe das auch gar nicht. Also wir haben jetzt natürlich so circa 12 Jahre übersprungen, also den Zeitraum von der 12-Jährigen bis zur 27-Jährigen Sani. Und da gab es einen ganz, ganz entscheidenden Moment in deiner Karriere. Das hat sich irgendwie so hingedümpelt. Ich hatte immer eine große Leidenschaft fürs Segeln. Aber so dieses letzte Quäntchen, alles dafür geben, das hat immer gefehlt. Und das habe ich daran gemerkt, wir wurden 12. bei der Europameisterschaft, was ein gutes Ergebnis ist, aber vom 12. Platz kann man sich einfach nicht wirklich viel kaufen.
Da war es noch ein Hobby, das Segeln, oder hattest du schon beschlossen, das wird mein Beruf?
Ah, das wusste ich ab 14 wusste ich will Seglerin werden und so dem 15. Lebensjahr habe ich alles hinten angestellt. Mhm. Also habe meinen Lebensmittelpunkt auch nach Bayern verlegt, um mehr mit meiner Segelpartnerin zu trainieren. Also das hat sich durch meine gesamte Jugend durchgezogen, dass Segeln für mich immer Nummer 1 stand und dann alles dem untergeordnet war.
Als Berufswahl auch schon?
Ja, ja, genau. Okay. Mhm. Auch direkt nach dem Abi etwas studiert, was mir erlaubt hat, so viel wie es geht zu segeln. Mhm. Und hatte nie darüber nachgedacht, dass ich einem normalen Beruf nachgehen würde.
Das heißt, du findest den Beruf selber auch nicht so ganz normal?
Nein, das ist er ja auch nicht.
Ja.
Das Schöne ist ja, dass ich ganz gut zu Hause bei mir behütet eingebettet bin und ich dann immer wieder einchecken kann, was normal ist und was nicht. Mhm. Also die halten mich ganz gut auf dem Boden der Tatsachen und ich bin ganz, ganz froh, dass ich ein Umfeld habe, die ganz alltägliche, normale Berufe ausüben und einfach so stinknormale, nette Menschen sind.
Und die haben auch nie gesagt, Kind, lern doch erstmal was Anständiges.
Natürlich.
Schon, hast du aber nicht.
Habe ich nicht gemacht. Nee, ich hatte natürlich, also gerade für meinen Vater, ein sehr konservativer Mensch, für den war das immer ein Dorn im Auge. Und ich glaube auch generell, als Eltern macht man sich auch immer Sorgen. Und es gibt ja keinen vorgezeichneten Berufsweg, wie du Seglerin wirst.
Ja.
Finanzielle Sicherheit, Stabilität, die muss man sich erstmal kreativ im Kopf bauen und dann ganz hart erarbeiten. Das heißt, ich kann es auch schon irgendwo verstehen, dass er mir einen Job in der Bank vorgeschlagen hat, bei dem ich aber wahrscheinlich kläglich untergegangen wäre, weil ich überhaupt nicht mein Leben leben würde, meine Talente ausüben könnte.
Was für eine mutige Entscheidung. Und dann hast du aber auch doch gleich die 5 Ringe mal ins Auge gefasst, ne? Das war schon für dich von Anfang an eigentlich kein unerreichbar wirkender Traum.
Oh doch, auf jeden Fall. Ich war damals eine eher mittelmäßige Seglerin, muss man ganz ehrlich sagen. Ich kann mich sogar daran erinnern, dass ich irgendwann mal mich bei meiner Mutter entschuldigt habe, dass ich so schlecht segel, weil wir waren alle so fantastisch gute Segler. Und dann habe ich gesagt, ich passe ja gar nicht ins Familienbild, weil ihr seid alle so gut. Da war ich 10, 11. Und dann sagte sie, keine Sorge, solange du Spaß daran hast, ist das alles in Ordnung. Und dieser Ehrgeiz, der kam dann so später mit 12, 13. Auch durch das Lesen eines Buches, was mich sehr inspiriert hat.
Also das Talent war jetzt gar nicht so groß.
Da gab es Kinder, die haben schon mit 8 jedes Wochenende bei Regatten mitgesegelt. Ja. Also bei mir kam der Ehrgeiz eigentlich erst so in der Pubertät, ganz klar. Und vorher war ich immer so mit dabei, aber hauptsächlich auch, ich fand das Wasser irgendwie ganz schön. Ich fand es auch cool zu schnacken an Bord. Also ich habe... Das war hauptsächlich für mich der soziale Faktor.
Ja.
Und das Ziel Olympia, das habe ich mir dann halt so hingebaut, weil ist natürlich auch Olympia, ist für ein Kind eine wahnsinnige Motivation, sein Land repräsentieren zu dürfen, da oben auf der Bühne, auf dem Podest zu stehen. Ich meine, das sind ja tolle Impressionen, gerade für Kinder. Und dann habe ich diesen Traum verfolgt oder dieses Ziel verfolgt, weil das auch in Kiel mehr gefördert wird, die olympischen Bootsklassen. Ich habe 2 Anläufe gebraucht, also London 2012 hat nicht geklappt, Rio 2016 hat nicht geklappt und dann im 3. Anlauf in Tokio, nachdem wir eigentlich schon kurz davor waren aufzugeben, ja, da ist dann der Knoten geplatzt.
Also um es nochmal ganz kurz zusammenzufassen, als unser eins vom Märchenprinz träumte, träumtest du von den 5 Ringen und dann mein Liebeskummer, als mich Stefan A., ich erwähne ihn glaube ich in jedem Podcast, verlassen hat, war für dich das Scheitern zur Qualifikation für Olympia. Du hast das eben so nebenbei gesagt, das war ja eine wahnsinnig prägende und schreckliche Erfahrung für dich, 2-mal so knapp am Ziel vorbei
Verschlittern. Vor allem das erste Mal. Also da ist meine Welt wirklich zusammengebrochen, weil bis dato war für mich der Sport ein Wertekompass. Wenn du gut bist und trainierst und dann darfst du hoffen, dass du das bekommst.
Ja.
Der Sport hat für mich die Welt in Gut und Böse eingeteilt. Das war ganz, ganz wichtig für mich.
Ja, und auch du strengst dich an, zu haben. Du kriegst einen Preis dafür für die Anstrengung.
Genau.
Ja.
Und in dem Fall waren wir das klar bessere Team, aber das Regelwerk hat, es ist ganz schwer zu erklären, warum es so gekommen ist. Es ist ein bisschen damit vergleichbar, als hätte ein anderes Team uns am Trikot wäre ich eine Läuferin, ich wäre am Trikot festgehalten worden und die haben uns ausgebremst. Und deswegen sind wir nicht als allerjüngstes Team ever bei diesen Spielen gewesen, obwohl wir so gut waren und so gut vorbereitet waren.
Du schilderst das in einem sehr ergreifenden Kapitel. Das ist auch eine Form von Abrechnung, ne? Fand ich. Also das einfach mal so zu sagen, wie gemein das war. Die Regeln hatten sie dann irgendwie doch so ausgereizt, sodass sie nicht dafür bestraft wurden. Du hast dann auch geklagt, ne?
Ja, wir sind sogar vors Gericht, weil wir es so gemein fanden, dass wir wollten, dass es nie wieder passiert. Mhm. Wir wussten, wir haben keine Chance vor Gericht, weil es war vom Regelwerk her okay, aber es war unfair. Wir wollten nicht, dass jemals jemand anderes so wieder zu den Spielen fährt, weil es auch nicht im Sinne des Gedankens ist, dass der oder die bessere.
Also es ist wirklich zu kompliziert zu erklären, aber es ist wirklich so, wie du beschreibst, als hätte euch jemand festgehalten. Sie waren euch im Weg, sie haben eure Manöver behindert und letztlich war es ein Spiel um Punkte dann nur noch und nicht um, wer ist eigentlich schneller, sondern wer schaufelt wo Punkte hin. Das war eine wahnsinnsbittere Erfahrung, ne? Aus so einem Grund zu scheitern so kurz vor
Total. Und was eigentlich noch viel bitterer ist, ist die Zeit, die dann darauf folgt, also die nächsten 4 Jahre. Und das kann ich jetzt erst in der Retroperspektive sagen, wie wenig Vertrauen ich in den Sport hatte. Trotzdem habe ich weiter gesegelt. Es hat zwar länger gedauert. Ich habe angefangen zwischendurch als Skilehrerin zu arbeiten. Ach. Ich habe auch im einem bayerischen Hotel als Frühstücksaushilfe gearbeitet und in einem Fitnessstudio. Also ich war so komplett weg von meinem Weg. Und wenn ich zurückblicke, würde ich mich manchmal gerne rütteln und sagen, ach, das war jetzt wirklich ein krasser Knockdown, aber fühl in dich rein. Also ich habe damals gar kein Vertrauen mehr zum Sport, zum Segeln gehabt. Dieses Gefühl für die Liebe, fürs Segeln komplett verloren. Ja, die nächsten 4 Jahre mit angezogener Handbremse gesegelt und trainiert, weil ich wusste ja, ich kann mich so doll anstrengen, wie ich will. Am Ende wird es dir vielleicht doch nochmal weggenommen. Also ich war in allem, was ich gemacht habe, so leicht sarkastisch.
Ah ja.
Nicht mit ganzem Herzen dabei. Und deswegen hat Rio 2016 dann auch nicht geklappt. Wir waren gut, aber wir waren einfach nicht mit jeder Faser unseres Körpers dabei und wollten das, weil diese Erfahrung immer noch in unserem Herzen war, dass wir dem System nicht ganz vertrauen, was dahinter steht. Und zum Glück haben wir das rechtzeitig gemerkt, sodass wir diesen Knoten nochmal lösen konnten.
Du hast geschrieben, uns fehlte die nötige Aggressivität, die man brauchte, um auf die Top-Plätze zu kommen.
Mhm.
Was meinst du mit Aggression? Weil immer wenn du diese Aggression beschreibst, ist das auch fies. Also die da gewonnen haben, sich qualifiziert haben, die waren aggressiv bis hin zur Gemeinheit. Du erzählst dann von einem anderen Team, das versucht hat, eure Trimdaten rauszufinden. Trimdaten sind die, wie schnell man was hochzieht, welchen, ich weiß, wir müssen da nicht ins Detail gehen. Sozusagen, es gibt Spionage, es gibt Gemeinheiten. Ist das die Aggression, die du meinst oder was fehlte euch?
Nein, gar nicht. Ich glaube, es ist ein bisschen zu vergleichen mit einem Jobinterview. Wenn du reingehst und du willst den Job haben und du sitzt da mit breiter Schulter und einer klaren Stimme und einem klaren Kopf oder du findest den Job cool, aber du weißt es nicht genau. Das ist eine ganz andere Haltung. Und das meine ich mit Aggressivität. Vielleicht kann man es auch mit Präsenz beschreiben. Mit dieser Klarheit, das ist mein Ziel. Und so sehe ich mich, dass ich dahin komme. Das, was du gerade beschreibst, so schlimm ist unser Sport nicht. Du hast jetzt nur die ganzen. Ansonsten ist es wirklich ein sehr fairer und kollegialer Sport. Aber ja, ein paar Fäden musste ich natürlich da auch nochmal erwähnen. Ja.
Ja, hochinteressant. Und dann passierte nochmal was.
Ja, der dritte Anlauf, uns für die Spiele 2012 zu qualifizieren, läuft gut. Wir haben alles umgeändert. Wir sind aggressiv. Wir haben unsere Struktur neu aufgestellt. Wir sind finanziell komplett ins Risiko gegangen. Und das zahlt sich aus. Wir werden Vierter bei einer Weltmeisterschaft und sind auf so einem Hochgefühl. Und die nächste Olympia-Quali steht direkt vor der Tür. Wir haben nur noch 5 Wochen. Wir sind mit unserem Trainer im Trainingslager in Argentinien und der sagt, ja, so Mädels, es läuft ja echt gut, wir müssen jetzt nur aufpassen, dass wir uns nicht verletzen. Ich merkte, dieser Satz hatte mir was ausgelöst. Ich habe den nicht mehr weggekriegt. Und ihr ahnt, wie es ausgeht. Also ich habe mich verletzt. Ich bin dann beim Training bei einer Pille-Palle-Situation, habe ich mir das Wadenbein gebrochen. Nur 4 Wochen vor der nächsten Olympia-Quali. Das war Silvester 2019, also aufs 2020er Jahr die Nacht. Und ich dachte, irgendetwas da oben im Himmel möchte, dass ich nicht dieses Ziel erreiche, zu Olympischen Spielen zu fahren. Mhm. Ich war weit weg von der Familie sozusagen. Der ganze Atlantik war dazwischen und ich lag alleine mit Tina in diesem...
Tina ist deine...
Steuerfrau.
Steuerfrau.
Steuerfrau. Ja. Und für uns ist da schon wieder eine Welt zusammengebrochen, weil wir kurz davor waren, endlich mal da zu sein.
Und dann musstest du deinen Platz ja auch noch räumen und abgeben.
Dann ist meine beste Freundin eingesprungen, auch eine Seglerin. Die hatte bis dahin den Sport da seit 2 Jahren dann an den Nagel gehängt, hatte geheiratet, war einer üblicheren Tätigkeit nachgegangen. Und die ist dann innerhalb von 2 Wochen eingesprungen, hatte ihre Klausuren abgesagt, hat wieder Gewicht im Fitnessstudio zugelegt, weil man braucht ein gewisses Kampfgewicht, um auf diesem Booten zu segeln und hat sich innerhalb von 2 Wochen wieder in eine Seglerin transformiert und ist für mich dort eingesprungen. Wir waren also dann kurzzeitig ein Dreierteam, was diese Olympia-Quali gesehen
hat. Und du hattest noch gehofft, ob dein Fuß womöglich wieder rechtzeitig oder dein Wadenbein rechtzeitig heile würde, aber...
Klar, stell dir vor, es macht jemand anderes. Du musst darauf vertrauen, dass jemand anderes deinen Job macht für das Ziel, auf das du dann 12 Jahre hoffst. Also für mich auf dem Begleitboot zu sitzen und zu sehen, wie die beiden zusammen segeln. Und ich war so angespannt wie noch nie. Also selbst wenn ich auf dem Boot bin und mich anstrenge, habe ich nicht so einen hohen Puls. Ich hatte eine andauernde, also da loszulassen und zu vertrauen. Zu vertrauen, dass sie das für mich gut macht. Also nicht, weil ich ihr nicht vertraue, sondern einfach dem Schicksal zu vertrauen, dass das hier gut ausgeht, ist es. Die beiden haben eine wahnsinnige Regatta hingelegt, unter den Top 10 sogar. Und dann haben die ganz wichtige Punkte für uns auf dem Weg gesammelt. Und zu Ehren von dieser Person, von Lotta, haben wir auch unser Olympiaboot dann Lotta genannt.
Und Lotta hat dann Silber geholt auch.
Und Lotta hat dann auch
mit
Silber
dir
geholt.
An Bord.
Genau, wir zu dritt. Also das war wirklich Wahnsinn, wie tief so eine Freundschaft gehen kann, dass sie ihr eigenes Leben dann für unser Ziel kurzzeitig zu sagen hinten angestellt hat und 1,5 Monate im Dienste unseres Teams unterwegs war für uns.
Ich habe in deinem Buch, wo du all das wirklich mitreißend schilderst, habe ich ganz oft nebendran geschrieben an die Zitate, die ich mir rausgeschrieben habe, puh, also so ein wei, oh wei. Also Sätze wie, hör nicht auf, wenn es weh tut, hör auf, wenn du fertig bist. Wir erstickten jeden Zweifel im Keim. Zweifel sind ein Killer. Du darfst sie dir nicht erlauben. Das war auf dem Weg dann Richtung Olympia. Wie erstickt man Zweifel im Keim? Hast du da vielleicht noch mal einen Tipp für mich? Wenn's, und es muss noch nicht mal um Olympia gehen. Also wie ist dir das gelungen, diese Zuversicht zu behalten, trotz dieser Rückschläge ja auch?
Ja, man muss es einfach machen. Man muss als Sportler jeglichen Zweifel hinten anstellen. Es gibt ein paar Emotionen, die sind gut. Dazu gehört zum Beispiel Angst. Das ist sicherlich eine Sache, der würde ich Gehör schenken. Aber negative Gedanken wie, was könnte die Konsequenz sein? Was könnte mein Umfeld dazu sagen? Was könnten die anderen dazu sagen? Wie wirklich? Das sind doch alles Illusionen, die uns eigentlich von unserem Ziel, wie wir sein wollen, abhalten. Und ich glaube, wenn man sich einmal diesen Mechanismus klar macht und ganz diszipliniert ist und regelmäßig eincheckt, wo sind meine Gedanken gerade, dann muss man sie und kann man sie auch einfach im Keim ersticken. Mhm. Die helfen dir ja nicht weiter.
Für mich wäre ein großer Zweifel, kann ich das?
Natürlich kannst du. Also ich glaube, dass wir natürlich Talente haben, Dinge, die uns gut liegen. Aber so wie du manchmal introvertiert bist, bist du ja auch extrovertiert. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir oder dass ich die Anlage habe, oh Achtung, ich will jetzt nicht sagen, dass ich jetzt alles kann. Aber wenn ich das möchte und diese Veranlage, also ein Talent ausbauen möchte und mir dem Zeit widme, dass ich das kann. Manche Dinge fallen mir leicht, also Sport fiel mir leicht, Sport ist mir zugefallen. Ich bin ganz, ganz schlimm mit Mathe und mit Zahlen. Aber wenn ich muss, wenn ich eine Motivation habe, dann, ich werde jetzt keine Mathematikerin. Mhm. Aber ich bin trotzdem der Überzeugung, dass wir uns nicht davor scheuen sollten, nicht alles 360 Grad, ich stelle es mir gerade so vor wie so eine Kompassrose, uns 360 Grad zu entwickeln. Weil wir sind ja alles.
Gut, man muss sich trotzdem für eine Richtung, in die man segelt, entscheiden, in die man
das
geht.
Stimmt.
Ich weiß nicht, ich glaube, ich sehe das anders. Ich bin manchmal so ein bisschen halb beleidigt, wenn mir jemand sagt, ach ja, ein Buch wollte ich auch schon immer mal schreiben, aber mir fehlt die Zeit. Ich denke so, boah, ja gut, aber so einfach ist es jetzt auch nicht. Also ich weiß nicht, woher du kommst.
Ja.
Weißt du, wie ich das meine? Also ich weiß nicht, ob jeder alles erreichen kann. Ich glaube nicht, dass ich eine Olympionikin in Sachen Segeln geworden wäre, auch nicht mit größter Anstrengung.
Ich sehe, woher du kommst und ich verstehe jetzt auch gerade mehr, woher ich komme. Ich bin ja alleine auf meinem Schiff, das heißt, oder auf meinem Boot, in meiner derzeitigen Disziplin.
Da kommen wir nochmal, das ist ja der Horror schlechthin.
Das heißt, ich muss ja alles in einer Person darstellen, Mechaniker, Segler, falls was passiert, Arzt und so weiter und so fort. Da, in dem Moment werde ich zum Generalist. Und das ist zwar mein Job.
Ah ja.
Ich sehe, aus welcher Nische du kommst und die ist unheimlich schön. Und im Segeln bin ich natürlich Spezialist in dieser einen Nische. Und mich da in Sachverhalte reinzudenken und drauf zu fokussieren, macht mir auch unheimlich Spaß. Und ich sehe, wenn man perfekt in etwas werden möchte, dass man dann Spezialist ist. Mhm. Aber wenn man ein Generalist sein muss, um jetzt zum Beispiel ein Unternehmen zu gründen oder...
Ja, also zum Beispiel, du sagst beim Offshore-Segeln
beim Offshore
auch, ne? Genau. Also das war mir ja auch gar nicht so klar bestimmt.
Ich war auf jeden Fall für mich selber die nötige Motivation, mir zu denken, doch zahlen möchte ich, macht mir Spaß, weil ich muss es,
ja,
um auch diesen Part auszufüllen in meiner Kampagne. Davor kann ich mich leider, da ist niemand, der mir das abnimmt.
Dann bist du nicht Spezialistin, aber du machst es gut genug im Rahmen deiner Spezialisierung
genau.
Auf Segeln. Ja.
Mhm. Aber es ist wichtig, dass du es gerade gesagt hast. Wir wollen natürlich gerade wahrscheinlich deinen Beruf, der braucht Spezialisten.
Es ist auch viel, hat viel mit Wertschätzung zu tun, nicht? Wenn ich dir nicht sage, du, also Seglerin wäre ich auch gerne geworden, aber hatte ich nicht so richtig Lust zu oder fehlte mir dann die Zeit. Das ist so, weißt du, wenn man sagt, letztlich kann jeder alles, dann frage ich mich, wo sie alle sind, die Profisegler, die, warum nur so wenige Leute Gold gewinnen, es nicht jeder ein Bestseller schreibt, weißt du?
Deswegen glaube ich, warum es so wenig Leute gibt, weil es niemanden gibt, der den Mut hat, so lange durchzuhalten.
Mhm.
Und so lange es schafft, die Zweifel im Keim zu ersticken.
Okay.
Deswegen glaube ich, weißt du, was ich meine? Ich glaube nämlich schon, wenn ich dich jetzt vor mir sehe, dass du Seglerin sein könntest und auch darin gut sein könntest. Aber das dauert halt ewig lange, muss ich ganz oft sagen, mach weiter. Ich bin der festen Überzeugung, dass wenn man etwas nur lang genug und akribisch genug plant und durchzieht, dass man das kann und schafft.
Mhm. Naja, das ist auch deine Erfahrung. Und du schreibst ja auch noch so einen Satz, wo ich Puh daneben geschrieben habe, weil ich meine Ahnung habe, so bin ich nicht. Denn am Ende gewinnen die, die es am meisten wollen.
Da hast du Puh dahinter geschrieben?
Ja. Ja.
Witzig. Echt?
Ja, also Puh im Sinne von, also da tupfe ich mir die Stirn, weil mich das stresst, dieses gib nicht auf. Geh raus aus der Komfortzone. Das ist so, also mir ist klar, dass das der Weg zum Erfolg ist. Gleichzeitig, weiß nicht, ist es der einzige Weg zum Erfolg? Ich hoffe immer, dass es auch so ein bisschen gemütlicher geht, mit weniger Willenskraft.
Oh mein Gott, ich hoffe, dass in dem Buch aber auch rausgekommen ist. Nee, das ist natürlich alles immer ein gesunder Mittelmaß. Also ich bin ja nicht den ganzen Tag 24/7 mit Messern zwischen den Zähnen unterwegs und denke mir, wo ist hier die nächste Flucht aus der Komfortzone und ich will alles ganz ungemütlich und so und es muss immer alles hart und anstrengend sein und nee, ich bin ja auch teilweise in meinem Privatleben gar nicht die Leistungssportlerin und lieg faul auf der Couch herum mit dem Gewissen, dass es auch wieder anders gibt. Das ist so...
Ja.
Wie bei einer Welle, es gibt das Wellental und den Wellenberg. Und ich hoffe, dass das Buch, obwohl ich Leistungssportlerin bin und obwohl ich mir eine wirklich sehr, sehr ungemütliche Sportart ausgesucht habe, trotzdem hauptsächlich die Message hat, wenn du einen Traum hast, dann verfolg den und zieh das durch. Und wenn es hart wird, dann mach weiter. Mhm. Und bei den schönen Phasen, dann tankt die Energie und nehmen sie mit und feier dich.
Mhm.
Also es soll nicht immer nur alles hart und anstrengend sein, weil das ist es ja auf dem Meer auch nicht. Manchmal scheint die Sonne und ich fleht's an Deck und sonne mich während des Segels.
Ja, ja, ja. Und als du es geschafft hattest, warst du eigentlich zufrieden mit Silber?
Ja, voll.
Will man nicht immer Gold?
Nee, siehst du, guck mal, da bin ich jetzt mal gnädig mit mir.
Ach, tatsächlich?
Ja, ich hätte Gold, Silber und ich hätte auch Bronze genommen. Ja.
Hättest du auch nicht abgelehnt?
Hätte ich auch nicht abgelehnt. Vierter hätte ich echt nicht cool gefunden. Da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich war einfach nur froh. Ich komme hier, dieses kleine runde Teil. Das war der Beweis.
Das war dann aber auch nicht genug. Du hattest dein Ziel erreicht. Was geschah dann? Du hast dann auch nicht Bankkauffrau gelernt, wie vielleicht dein Vater immer noch heimlich hoffte. Auch wenn das Mädchen erstmal die Medaille hat, dann kommt sie zur Besinnung. Nein, kamst du nicht.
Tatsächlich hatte er das gehofft. Ne? Also, als ich nach Hause kam, dann fragte ihn so er, gut. Wie geht's denn nun weiter? Er hätte sich da schon... Nein, für mich war ja das Ziel noch nicht erreicht. Ich war ja jetzt olympische Silbermedaillengewinnerin. Aber davon leben kann ich ja immer noch nicht. Und ich musste mir jetzt also noch diesen Karriereweg bauen und ich wollte immer ins Hochseesegeln. Das, was weiter weg ist von der Küste, meistens mehr mit Stürmen in Verbindung steht, weil man natürlich draußen auf dem Meer mehr Stürme kriegt.
Also Olympia war im Grunde nur eine Etappe zum nächsten Ziel.
Ja.
Offshore heißt das.
Genau.
Und dein Kumpel Philipp sagte dazu über Offshore, das sind nicht die Olympischen Spiele, Sani. Es geht nicht darum, als Erste durchs Ziel zu kommen. Bei uns geht es darum, überhaupt anzukommen.
Ja, das war erstmal ein krasser Mindset-Wechsel, den ich so durchgehen musste von perfekt und ich arbeite hier an jedem kleinen Detail zu, okay, ich habe gerade ziemlich doll Angst, dass ich hier gerade zu einem Seenotfall werde, weil ich bin alleine auf diesem Boot. Es ist super viel Wind und hier in der Nähe ist so eine Insel, wo ich auflaufen könnte. Also es ging auf einmal für mich, vor allem im ersten Jahr, wirklich ums Überleben auf dem Wasser.
Und das ist ja gar kein Witz, das geht wirklich ums Überleben.
Ja, das war wirklich nur die Anfangsphase.
Naja.
Mittlerweile habe ich die zum Glück durchbrochen. Das erste Jahr war hart, ich wollte ins Hochsee segeln. In Frankreich, es ist wunderbar dort. Einerseits, weil die bretonische Küste direkt am Atlantik liegt und andererseits, weil die Franzosen ja extrem für ihre Abenteurerkultur bekannt sind und die Segler feiern. Das heißt, dort ist dieser Ort, wo ich hingezogen bin und habe mit dieser Disziplin solo offshore segeln begonnen.
Übersetzt heißt das allein und ganz weit weg.
Ja, also auf jeden Fall. Außerhalb der Küstensichtweite und bei den Wettkämpfen dürfen wir zum Beispiel auch gar kein Handy an Bord haben. Also dass man gar keinen Kontakt und gar keine Hilfe holen. Also nur über Funkgeräte könntest du Hilfe holen. Aber
ihr müsst vom Wetter überrascht werden. Deswegen dürft ihr kein Handy haben, oder?
Wir müssen das Wetter vorausplanen.
Ach.
So rum.
Ja.
Genau, deswegen dürfen wir kein Handy an Bord haben, damit wirklich der pure Wettkampf hergestellt ist, dass man sich keinen Tipp von irgendjemandem holen kann. Auf der einen Seite ist es total schön, weil diese Zeit ohne Handy, ja, ist total cool, weil man echt mal so eine Social Detox hatte kurzzeitig. Aber das erste Jahr wurde ich mit diesen ganzen Herausforderungen total überflutet und musste mich erstmal vom höher, schneller, weiter wirklich aufs rudimentäre Ich möchte ankommen Ziel beschränken.
Ja. Ja. Beschreib das doch bitte mal, wie das da an Bord ist. Ist es wirklich so, dass manche sich den Stiel der Zahnbürste noch absägen, damit sie nicht noch mehr unnötiges Gewicht mitschleppen? Du hast das in einem Nebensatz erwähnt, den habe ich mir gemerkt.
Ja, ich finde das total übertrieben. Also ja, es geht natürlich um Gewichteinsparung auf dem Boot und manche sind da ganz verrückt und die sägen ihre Zahnbürste ab. Ja, also man ist allein auf dem Schiff, man plant vorher, was man so an Werkzeug brauchen könnte, Essen und so weiter und so fort. Der Autopilot steuert das Schiff den großen Teil der Zeit. Also man muss ja manchmal rein, um die Navigation zu planen, um Essen oder sonstige tägliche Dinge des Lebens zu erledigen. Das heißt, in der Zeit steuert so ein kleines Gerät das Boot, das ganz genau weiß, wenn ich das einprogrammiere, wo es hinsegeln soll. Und dann ist man halt dort draußen auf dem Meer. Das Boot liegt meistens sehr schräg. Das ist eigentlich fast immer so. Und ich sitze stundenlang auf der Kante, also auf der Seite vom Boot und stelle die Segel ein, je nach Windrichtung, je nach Windstärke, plane, wo ich glaube, wie der Wind dreht, wie der Wind sich bewegt, um schnellstmöglich an mein Ziel zu kommen. Das könnte jetzt dann zum Beispiel drüben in Irland liegen oder nur einmal über den Ärmelkanal. Oder auch ja im Süden der Biskaya. Auf dem Weg gibt es solche Hindernisse wie viele Fischer, die unterwegs sind. Das ist eine tatsächlich gar nicht so unernstzunehmende Herausforderung. Also Fischer, die unterwegs sind, fischen, einem eventuell nicht ausweichen können. Frachtschiffe, aber auch eine starke Strömung, also ein sehr, sehr starker Tidenhub in Frankreich. So 5 bis 6 Meter und diese Strömung, die zieht das Boot hin, wo es natürlich jetzt gerade hinströmen will, die Strömung. Und die Welle daraus resultierend ist auch manchmal relativ oder sehr oft sehr aggressiv. Aber nichtsdestotrotz, vielleicht klingt das für die meisten ganz, ganz, ganz furchtbar, dieses Sein auf dem Boot, Sein mit den Elementen, Sonnenstrahlen auf der Haut zu spüren, die Lieblingsmusik aufzulegen und so zu spüren, ich habe hier gerade in meinem kleinen Mikrokosmos alles unter Kontrolle und ich brauche gerade nicht mehr, das ist ein wahnsinnig befreiendes Gefühl.
Und in der nächsten Sekunde ist es anders. Du sagst,
genau.
Offshore-Segeln, das weiß ich jetzt, ist eine Aneinanderreihung von ersten Malen. Ständig steht man vor neuen Problemen. Und vor diesen Problemen steht man allein. Mhm. Kannst du was sagen zu Angst und Einsamkeit?
Ja, doch. Mittlerweile habe ich mich da ganz gut fortgebildet. Ich fange mal mit Angst an. Ich gehe da ganz rational ran an das Thema. Also Angst ist einfach nur eine Emotion. Wenn sie kommt, also gehen wir mal vom schlimmsten Fall aus, dann erhöht sich dein Puls, dann hast du eine Panikattacke und dann weiß ich, was ich dagegen tun sollte. Ich muss sagen, ich hatte noch nie eine, aber ich habe mich vor meinem Rennen um die Welt letztes Jahr ernsthaft mit meiner Sportpsychologin auseinandergesetzt. Ich habe gesagt, was mache ich dann? Und hat sie mir das genauso auch erklärt. Dann kannst du darauf vertrauen, das Gefühl ist auch nach 10 Minuten wieder weg. Mach deine Füße hoch und warte einfach ab, probier ruhig zu atmen.
Mhm.
Aber natürlich hat die Angst ja viele Facetten und es muss ja nicht gleich eine Panikattacke sein. An Bord alleine ist man oft sehr müde, weil man nicht viel Schlaf bekommt. Und da merke ich, dass gerade negative Emotionen es leichter haben, durchzukommen.
Mhm.
Ich merke meistens, ich habe Angst auf dem Boot, wenn ich anfange, weinerlich zu werden. Ja. Wenn ich meine Familie ganz doll vermisse, wenn ich ganz dankbar über das Leben bin, was ja eigentlich auch eine schöne Emotion ist. Also die Angst kommt bei mir auch häufig gepaart in einer schönen Emotion, nämlich dieser Dankbarkeit, der Liebe für meine Familie, die dann aber so eine sehr wehleidige Komponente bekommt. Und manchmal dauert das so einen Tag, 1,5 Tage, bis ich verstanden habe, oh, du bist gerade eigentlich ängstlich. Nur das hat sich versteckt hinter deiner Emotion und der Liebe zum Beispiel für deine Family.
Mhm.
Und für mich ist immer ganz wichtig, ich habe da so eine Technik, die heißt Fly on the Wall oder Fliege an der Wand, um mich mit diesen Emotionen zu entkoppeln. Also mir vorzustellen, ich wäre eine Fliege an der Wand, die jetzt erkennt, in welchem Zustand Sunny gerade ist und der dann, also die Fliege, die dann auch Sunny sagt, was sie jetzt als nächstes machen soll. Und dieses Entkoppeln hilft immer schon ganz stark, diese Angst zu erkennen. Und dann auch loszulassen.
Also du betrachtest dich quasi von außen als diese Fliege an der Wand.
Nee, anders.
Oder wie?
Die Fliege an der Wand betrachtet mich, die jetzt zum Beispiel alleine auf dem Boot sitzt und mit hängenden Schultern an der Kante sitzt und die Familie vermisst. Dann würde die jetzt wackeln und sagen, Sunny, überleg mal, bist du das gerade? Das ist doch nur die Angst, weil du hast gerade Angst vor dem mega starken Wind, der morgen kommen soll. Lass mal die Familie und deine Emotionen ganz kurz beiseite, konzentriere dich auf das, was ansteht.
Mhm.
Also diese Außenbetrachtung, die Perspektive zu ändern auf mich herauf, hilft mir unheimlich doll zu erkennen, in welchem emotionalen Zustand ich bin.
Nun ist das Gefühl von Angst und Einsamkeit ja durchaus ab und zu berechtigt. Das ist ja keine Illusion. Du bist da ganz allein. Also ich weiß nicht, ob Leute sich das vorstellen können, aber man segelt da ja nicht gemütlich und in Sichtweite sind noch 10 andere. Du bist allein auf dem Ozean.
Mhm.
Da ist das Gefühl der Einsamkeit ja naheliegend. Die Angst vorm Sturm unter Umständen berechtigt.
Also Alleinsein ist ja nochmal was anderes als Einsamkeit. Mhm. Um nur allein zu sein und nicht einsam, bemühe ich mich immer sehr, wenn ich an Land bin, mein Konto, mein soziales Konto aufzufüllen. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig. Und dann kann ich mich höchstens allein fühlen an Bord.
Mhm.
Aber ich fühle mich nie einsam.
Fühlst du dich auch sonst nie einsam?
Doch, auf jeden Fall. Doch, auf jeden Fall. Gerade, es wird auch im Buch beschrieben, die erste Zeit in Frankreich habe ich mich einsam gefühlt, weil da habe ich wirklich vergessen, auch vor lauter Arbeit mein soziales Konto aufzufüllen. Ich nenne das jetzt einfach mal so. Das kann sich wahrscheinlich jeder vorstellen, was ich damit meine. Auch wirklich bewusst Zeit zu nehmen, Kontakt zu halten. Solche Phasen gibt's halt immer mal, ne, wenn man ganz viel arbeitet. Und dann hatte ich dann nicht die Kraft auf dem Boot, mich nicht nur alleine zu fühlen.
Also da verfolgte dich die Einsamkeit auch bis aufs Boot dann, weil du praktisch vorher nicht genug getankt hattest.
Genau.
Ah ja.
Aber dieses Alleine-Sein hat ja auch seine Vorteile. Die Belohnung, die am Ende wartet, wenn man alleine zum Beispiel geschafft hat, ein Rätsel zu lösen. Ich nenne es manchmal Rätsel zu lösen, weil es kommt ein Problem an Bord, wie zum Beispiel ein Elektronikproblem. Also da würde ich ja sofort normalerweise zum Handy greifen und den Fachmann anrufen. Genau,
ja.
Aber ich habe schon mehrmals geschafft, durch einfach nur Rütteln an Kabeln, durch irgendwelche total simplen Lösungen, so Stopp-Start-mäßig bei Windows, die Lösung für ein Problem zu finden, dem ich mich vorher nicht gewachsen gefühlt habe.
Da schließt sich der Kreis. Man ist erstaunt, was man kann, wenn man muss, wenn man alleine ist, wenn man eben keinen anrufen kann, der es eventuell
besser kann. Und da sind wir wieder so ein bisschen bei dem Thema, dass ich glaube, dass man alles kann, wenn man es möchte.
Oder muss.
Ja. Und das erlebe ich nur so extrem, wenn ich an Bord auch noch nicht mein Handy dabei habe, um jemanden zu kontaktieren. Und ansonsten, ich segle auch unheimlich gerne im Team.
Genau, übers Team sprechen wir nämlich gleich. Da hast du dich nämlich fast ein bisschen einsamer gefühlt als alleine. Ich möchte diesen Moment der Todesangst, den du auch schon erlebt hast. Das war auf dem Ocean Race und da schreibst du, ich wollte das Abenteuer, ich hatte es bekommen. Ich dachte nur nicht, dass ich um mein Leben fürchten müsste. Der Alarm piepste und irgendwie war die ganze Elektrik ausgefallen. Das ist ja wirklich dann ein Moment von, ja, ich sagte schon, von Todesangst, oder?
Ja, also Todesangst und nicht, muss ich gestehen. Aber in dem Moment wusste ich, das hier macht mir keinen Spaß. Und ich kann viel Angst ertragen und ich kann auch viel Angst mal wegatmen oder abwarten, bis die Emotion vorbei ist. Aber wenn uns als Team so ein Totalausfall passiert, dann da war ich frustriert.
Das war letztlich ein Kommunikationsfehler des Teams, der dann dafür sorgt, dass die Aggregate leer waren und keiner es bemerkt hatte, ne?
Genau, ich erkläre es ganz kurz. Mhm. Es gibt ein Rennen um die Welt und da segelt man im Team. Und es hat keiner von unserem fünfköpfigen Team gemerkt, dass wir nicht nachladen, also dass wir die Batterien nicht wieder nachfüllen mit unserem Generator. Und dann irgendwann nachts, natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt, weil wir waren zu der Zeit im Südpolarmeer unterwegs.
Und du hattest auch noch Wachdienst, ne?
Ich hatte Wachdienst, natürlich. Ist auf einmal der gesamte Strom ausgefallen. Das heißt, der Autopilot ging aus und die elektronischen Geräte, die sagen, wo wir hinfahren, wie viel Wind gerade weht, aus welcher Richtung der kommt. Also die ganz wichtigen richtungsweisenden Instrumente fielen alle aus und es war so schwarz-dunkle, stockschwarze Nacht. Aber ein Notsensor ging noch und der rief dann immer auf Französisch Alarm, 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 Alarm. Und ich mittendrin...
Wie im Katastrophenfilm, ne?
Also, ja, oh. Also ich war ja nicht allein in dem Fall und ja, aber du hast recht, es war wirklich, ich hatte in dem Moment Angst, vor allem, ich habe dann das Ruder gegriffen, habe gedacht, wow, ist ja aber richtig viel Druck drauf, und normalerweise regelt das komplett der Autopilot, und er hat das Ruder gegriffen und das Erste, für das Team ging es immer noch um höher, schneller, weiter, weil dann kam, der erste Kommentar war, Sunny, du steuerst das Boot gerade falsch, und das war der Moment, wo ich merkte, ich glaube, euch vertraue ich. Ich müsste euch eigentlich mein Leben anvertrauen. Wir machen hier gerade ein Rennen um die Welt. Aber wenn euch wirklich gerade der Kurs des Schiffes wichtiger ist als das Lösen dieser Notsituation oder des Erkennens, dass ein Teammitglied sich hier gerade wirklich unglücklich und unwohl fühlt, da fühle ich mich nicht mehr sicher und wohl aufgehoben. Deswegen, das war keine schöne Erfahrung für mich, aber nichtsdestotrotz, im Endeffekt, wir haben das Problem gemeistert. Nach 24 Stunden war Elektrik wieder hergestellt und Autopilot ging wieder. Und was bei mir überblieb, war ein kleiner Schock, dass sowas passieren kann, nämlich ein so banaler Fehler. Und auch das Learning, dass Rollen ganz klar aufgeteilt werden müssen, egal wie klein sie sind. Einer muss darauf achten, dass wir Strom haben.
Ja.
Und ja, auch wenn ich ein eigenes Team habe, ganz bewusst mehr auf Angst einzugehen. Also eine viel offenere Teamatmosphäre zu kreieren.
Hat das mit männlich-weiblich auch zu tun?
Sträube ich mich gegen, das zu behaupten.
Auf deinem Boot steht, this race is female?
This race is female, ja.
Warum steht das da? Also das klingt nach, du wünschst dir mehr Weiblichkeit an Bord oder mehr Frauen an Bord oder eben doch auch das, was Frauen mitbringen. Was bringen sie mit?
Also ich wünsche mir allgemein mehr Weiblichkeit, also allgemein mehr Weiblichkeit in der Präsenz von Medien, gerade Sport, Berichterstattung. Die Welt, die ich sehe, ist halt hauptsächlich männlich geprägt. Gerade der maritime Sektor ist unheimlich männlich. Also wenn du jetzt die Augen schließt und dir einen Segler vorstellst, dann ist es ja auf jeden Fall ein Kerl und der hat einen Bart und wahrscheinlich ist der Bart auch noch weiß. Und ja, wir werden einfach so stark dadurch geprägt, was wir sehen. Und deswegen möchte ich dieses Stigma durchbrechen und habe deswegen die Kampagne ganz bewusst This Race is Female genannt. Mhm. Einfach um zu zeigen, hab Mut, traue dir was zu, aber auch, ja, zu zeigen, Frauen können auch Abenteuer, Frauen können auch mutige und wilde Dinge tun. Und das war mir einfach unheimlich wichtig, gerade in dem Segeln, wo wir eigentlich so gleich sind, wo die Natur entscheidet, wer erster, zweiter, dritter, vierter wird und nur das Durchhaltevermögen des Seglers, der Seglerin zählt und nicht unbedingt die physische Kraft. Deswegen ist das Segeln eigentlich ein wunderbarer Sport, um zu zeigen, wie gleich wir sind.
Ist es so oder ist es eben doch so, dass eine segelnde Frau andere Qualitäten mitbringt als ein segelnder Mann? So wie man sagt, Frauen in Führungspositionen bringen andere Qualitäten mit.
Ja, also es wird natürlich gesagt, dass Frauen mit Schlafmanagement sehr viel besser klarkommen als Männer.
Ah, ja?
Weil wir es natürlich von Natur auf gewohnt sind, nachts aufzustehen, nachts wach zu sein, um uns um Kinder zu kümmern. Mhm. Ich muss gestehen, dass ich da nicht tief in die Wissenschaft eingestiegen bin, aber ich
Deine
glaube,
Erfahrung nach?
Ja, meiner Erfahrung nach braucht man als Offshore-Segler vor allem die Kompetenz vorauszuplanen und also der Charakterzug des Antizipierens, des andauernden Antizipierens sollte da sein. Und das fällt uns Frauen, glaube ich, leichter oder wir müssen mehr antizipieren an Bord, weil wir nicht so viel Kraft zur Verfügung haben wie die Männer. Wir müssen sehr viel mehr mit unseren Kräften haushalten und schlaue Lösungen finden, um jetzt zum Beispiel ein schweres Segel von A nach B zu tragen oder zu zurren. Da brauchen wir vielleicht eine externe Hilfe in Form von einem kleinen Seil für. Das heißt, ich glaube, im Antizipieren haben wir den Männern was voraus und der Rest erlebe ich immer wieder, dass auch die Männer an Bord Angst haben.
Ist weibliche Kommunikation anders? Klarer oder vielleicht auch unklarer, komplizierter?
Weibliche Kommunikation in meiner Erfahrung ist definitiv mehr. Sehr ehrlicher, kritischer, reflektierter. Mhm. Also ich habe mit meiner Teampartnerin Tina einen Kodex entwickelt, einen Kommunikationskodex an Bord, der so offen, ehrlich, kurz, knapp, prägnant war, dass wir als Team perfekt funktionieren konnten.
Mhm.
Ich glaube, das zu erarbeiten mit einem Mann ist wahrscheinlich auch möglich. Ich glaube aber, es würde mehr Erklärungsarbeit brauchen, warum wir überhaupt einen Kodex und Regeln für eine Kommunikation brauchen. Ich kann mir vorstellen, weil tatsächlich, dass ich diesen konkreten Fall hatte ich mit diesem Team im Ocean Race, dass ich Dinge vorantizipieren wollte, Kodexe haben wollte. Nicht, weil ich ein Control-Freak bin, aber weil ich immer glaube, es gibt so ein Minimum an Vertrauen, an Verlässlichkeit, auf das ein Team bauen muss, dass man sich zugestehen muss, um aus dieser Verlässlichkeit heraus dann wieder individuell und auch man selbst sein zu können. Was meine Erfahrung ist, sowas zu etablieren mit Frauen einfacher, aber ich glaube, wenn man es wirklich will, dann kann man alles.
Ja, natürlich. Und jetzt, ich muss es dich nochmal fragen, du stellst diese Frage allerdings auch im Buch. Warum machen wir das? Warum quält man sich so sehr?
Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, das ist doch die einzige Frage, auf die das Buch keine Antwort kennt. Ich kenne sie nicht. Ich kann es mir nur so erklären. Ich persönlich mag es schon, immer neue Challenges, Herausforderungen anzunehmen. Weil ich gucke mir so, wo ist die Grenze, was ich nicht mehr kann? So was.
Wo ist die Grenze, was du nicht mehr kannst? Hast du die schon gefunden?
Ja, klar. Mathe. Sicherlich. Also das wäre, glaube ich, die eine Erklärung. Und ich glaube, dass es auch bei uns in der Natur liegt, des Menschen, dass wir entdecken wollen.
Du beschreibst es fast wie eine Sucht. Das Herz will mehr. Dieses Adrenalin, was du spürst. Es ist wie eine Sucht dann, oder?
Ich weiß nicht, wenn ich von Entdecken erzähle, dann fühle ich halt nur diese Freiheit im Herzen.
Ja.
Also Freiheit ist schon auf jeden Fall ein großer Treiber für mich. Aber zurück, um auf deine Frage zu kommen. Trotzdem muss man ja sicher nicht mitten in der Nacht im kalten, nassen Ölzeug auf eine Kante von einem Boot setzen, um das zu erfahren.
Nee.
Das verstehe ich auch sogar. ich weiß es nicht, woher diese starke Liebe zum Wassersport kommt.
Und auch zur Gefahr, oder? Es ist nicht ungefährlich.
Es ist nicht gefährlich.
Es ist nicht gefährlich?
Es ist nicht gefährlich. Wirklich. Der Straßenverkehr ist um einiges gefährlicher als Offshore-Segeln. Weil die Verletzungen, die man sich an Bord zuziehen kann, also das ist wie bei jedem Clubsport. Also das ist wirklich nichts Besonderes. Man kann sich mal prellen, mal schneiden. Das ist nicht schlimm. Aber die einzige Gefahr, und das ist die Angst, die jeder hat und die auch ich habe, das ist, die über Bord zu gehen. Mhm. Weil in dem Fall, da sind die Überlebenschancen wirklich sehr, sehr gering. Aber man hat ein Sicherheitsmittel dagegen und das ist ein Sicherheitsgurt. Und solange ich diszipliniert genug bin, diesen Sicherheitsgurt anzulegen, mich einzuhaken, vor allem nachts, dann kann mir nichts passieren. Also finde ich, habe ich die Gefahr wirklich gut unter Kontrolle.
Weil du, selbst wenn das Boot kentert, das geht nicht unter. Du wirst also immer, ja, dein Boot bleibt immer deine Insel. Auch
meine
wenn es,
sichere Insel, ja. Genau. Ja. Deswegen hat dieser Aspekt Sicherheit für mich einfach nur was mit Disziplin zu tun. Mhm. Und das sollte man ja wohl hinkriegen, seines Lebens willen. Also
ich brauche mehr Sicherheit, also rein vom Räumlichen her.
Mhm.
Ich habe da lieber einen Kontinent unter den Füßen als ein Boot. Aber würdest du dich auch ansonsten als mutigen Menschen bezeichnen oder als jemand, der für Sicherheit sorgt und sich dann viel traut? Im Alltag, im Leben?
Ja, schon. Mhm. Ich kann mal sagen, wo ich wahnsinnige Angst vor habe. Also Höhe kann ich gar nicht.
Du hast Höhenangst?
Ja, voll.
Fliegst du?
Da habe ich einen Podcast tatsächlich drüber gehört von dir. Da ging es letztens um Flugangst.
Ja.
Ja, aber ich mag es nicht gerne. Mhm. Also da auch die Kontrolle abzugeben an den Piloten.
Ja. Du bist ja jemand, eine Frau, die die Kontrolle erlernt hat über ihr Schiff. Ne? Und du sagst ja, dass das auch ein Glücksgefühl ist, zu wissen, hier läuft jetzt alles so, wie ich das will.
Ach, ganz so schlimm, glaube ich, würde ich mich nicht zeichnen, aber es ist schon ein mulmiges Gefühl für
viele
mich,
Leute geben nicht gerne Kontrolle ab,
zu sitzen. Und auch, weil es da, glaube ich, wieder so, wenn man abstürzt, ist es so wie beim Boot, wenn man ins Wasser fallen würde. Da gibt es keinen Weg, das ist so alles oder nichts.
Ja, ja, ja.
Und ich bin sonst auch eher ein mutiger Mensch, würde ich sagen, aber ich würde mich nicht hauptsächlich als mutig bezeichnen, sondern ich denke relativ wenig nach, bevor ich etwas mache. Ich glaube, das ist mal was anderes. Und da hatte ich aber eine gute Inspiration zu Hause. Das habe ich von meiner Mama geerbt. Die ist auch einfach so eine Macherin und die hat immer so wahnsinnig viel Spaß bei allem. Und da hatte ich eine sehr gute Lehrerin.
Ja. Du schreibst, wenn sich unsere Träume sofort erfüllen, sind sie nicht groß genug. Was ist dein nächster schwer zu erreichender großer Traum?
Alleine als allererste deutsche Frau um die Welt zu segeln. Bei der Vendée Globe 2028.
Das hast du jetzt auch schon im Auge. Das ist nicht nur geplant, sondern es ist für dich beschlossen. Du wirst das mitsegeln.
Für mich selber ist es beschlossen, aber ich habe natürlich nicht die Zukunft so ganz in der Hand. Mhm. Das muss ich dazu sagen.
Wir erinnern uns an den Fehltritt oder an was weiß ich. Oder,
genau.
Ja. Aber also, das peilst du jetzt an.
Das peile ich jetzt an.
Da bist du auch alleine?
Das ist alleine, genau. Alle 4 Jahre ist diese Regatta, die einmal um den Erdball geht und in der man alleine auf diesem Schiff ist, ungefähr 2,5 Monate braucht man dafür. Und es wird halt gesagt, dass es die letzte wirklich menschliche große Challenge ist. Ist es sicherlich auch, weil man ja abends nicht nach Hause kann, um sich wieder zu erholen, auf den nächsten Tag einzustellen. Es ist wirklich 2,5 Monate Horror, aber auch Schönheit und Verbundenheit und Isolation. Aber auch, also ich stelle es mir unheimlich schön vor. Dieses, also das ist, glaube ich, eine Challenge, die ist mit Worten gar nicht zu beschreiben.
Ja.
Aber auf darauf zurückzukommen. Der Weg dahin ist noch wahnsinnig lang. Das heißt, ich müsste jetzt erstmal die Bootsklasse oder werde die Bootsklasse wechseln, muss noch nach mehr Partnern an meiner Seite suchen, um dann die Kampagne aufzubauen.
Und wenn du, woran ich gar nicht zweifle, dieses Rennen gemeistert hast, was willst du dann vielleicht werden? Vielleicht doch mal eine Banklehre? Es wird ja wahrscheinlich
schön,
wieder,
oder?
Es wäre doch wieder nicht genug. Oder hast du, oder glaubst du, was soll mal aus dir werden? Wie lange?
Kind, was soll mal aus dir werden?
Ich glaube, ich muss mal deinen Vater anrufen.
Ich glaube, was danach kommt, das ist dann 2029 sind wir dann, ne? Ich bin auch ein unheimlicher Familienmensch. Ich liebe meine Nichten vor Ort, hier in Norddeutschland. Ich bin nicht jemand, der sich nie zufrieden gibt. Das würde ich nicht sagen. Okay. Ich will nur das Segeln und diesen Sport, den ich so liebe, in seiner Ganzheit ausreizen. So würde ich es, glaube ich, beschreiben. Und wie soll es denn mehr sein als einmal um diese Welt, einmal dieses gesamte, jeden Ozean durchquert zu haben? Also ich will es nicht sagen, dass ich danach Ruhe geben kann, aber für mich, glaube ich, wäre mein Segelherz sehr befriedigt, wenn ich das geschafft habe. Und ich ist es auch jetzt schon befriedigt. Ich bin unheimlich dankbar dafür, dass ich mich jetzt schon Seglerin nennen kann, dafür, dass ich jeden Tag einen anderen Alltag habe, dafür, dass ich noch nie meinen Fuß in einem Büro setzen musste. Also ich lebe ja jetzt schon das, was ich mir mal erträumt habe als Jugendliche.
Ich bin so gespannt, als was für eine Frau du von dieser Weltumsegelung zurückkommst. Und ich bin ganz sicher, du wirst noch neue Herausforderungen für dich finden.
Meinst du? Ja, ich hoffe, eine ganz wettergegerbte Seebärin.
Ja, eine wettergegerbte Seebärin. Vielleicht aber doch auch mit noch einer großen Familie. Das traue ich dir auch alles zu, dass du das noch so mit links
mal schauen, hinkriegst. Das ist ja schön, dass es immer spannend bleibt.
Ja, ich danke dir sehr für dieses Gespräch, für das großartige Buch, was ich atemlos und als ich das gelesen habe, dachte ich, oh, mir ist richtig kalt geworden. Ich fühle mich auch so feucht und irgendwie als sei ich selber durch den Sturm gesegelt. So fühlte ich mich danach. War auch ein gutes Gefühl. Es reicht mir allerdings, es literarisch zu machen. Ich danke dir sehr und ich wünsche dir die wunderbarsten Erlebnisse und Herausforderungen bei der Weltumsegelung.
Vielen Dank, Ideko. Vielen Dank für dieses nette Gespräch.
Herzlichen Dank fürs Zuhören. Die nächste Episode von Frauenstimmen hört ihr hier in 2 Wochen. Vielleicht möchtet ihr die Frauenstimmen abonnieren, dann verpasst ihr keine neue Folge. Und wenn euch mein Podcast gefällt, dann würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr ihn weiterempfehlen und vielleicht auch mit ein paar Sternen hier bewerten würdet. Ich freue mich auf ein Wiederhören und grüße euch sehr herzlich, wo auch immer ihr gerade seid. Eure Ildiko.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.